Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mailback, das Format, in dem wir wunderbare Fragen beantworten, die uns gestellt wurden im zugehörigen Thread unter forum.gamespodcast.de. Falls Sie für eine zukünftige Folge von Mailback Fragen einreichen wollen, dort geschieht die Magie hinter den Kulissen. Und wie immer sind meine beiden Kollegen und Mitpodcaster angetreten, um mit mir diese Fragen zu beantworten. Einmal Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
Hey ho.
Immerhin sagt er nicht hoi hoi.
Das ist ja auch Sebastians Spruch.
Das stimmt.
Das ist Ahoi hoi.
Ach ja, Ahoi hoi. Ja, Entschuldigung. Wunderbar. Also meine Herren, wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen drüber gesprochen, welche Fragen denn drankommen sollen. Jeder durfte sich ein paar Lieblingsfragen herauspicken. Und wir fangen einfach mal an mit einer der Fragen, die Jochen auf seine Liste gesetzt hat. Da hat nämlich The Link gefragt, was könnten Gründe dafür sein, dass der Transfer zwischen Film und Spiel offensichtlich gar nicht beziehungsweise nur schwer klappt, sei es sowohl von Film zum Spiel als auch umgekehrt vom Spiel zum Film, da kommt meistens nichts Gutes dabei raus. Sind vielleicht Serien das passendere Medium, um Spielideen umzusetzen? Er hat dann auch nochmal Bezug genommen auf die aktuelle Verfilmung von Assassin's Creed. Ich gehe nicht davon aus, dass Jochen die gesehen hat, aber da es auf seiner Liste stand, geht die Frage erstmal in Richtung Jochen. Woran liegt es, dass diese Umsetzung von, ja, meistens sind es ja nur die Geschichten von einem Medium ins andere so häufig baden gehen?
Also an dem konkreten Falle jetzt, also von Spiel zu Film oder von Film zu Spiel, finde ich es eigentlich eher verwunderlich, wie viele Leute über das Scheitern verwundert sind. Gerade in dem Falle des Assassin's Creed Films war es ja so, dass es dort relativ viele Kommentare gab. Ich glaube sogar die GameStar hatte ein Klartext-Video, ich glaube von Markus Schwertl war es gewesen, zu dem Thema gemacht, wo sich so ein bisschen gewundert wurde, warum klappt das so selten. Und ich saß persönlich so ein bisschen davor und habe mir gedacht, wieso verwundert das so viele Leute? Weil im Gegensatz zu Filmen und Romanen, um jetzt ein Beispiel zu nennen, oder Romane und Serien, finde ich Spiele und Filme jetzt im konkreten Falle keine besonders kompatiblen Medien, weil sowohl der Film als auch der Roman oder die Serie und der Roman sind inhärent narrative Medien. Sie haben eine andere Form der Narration. Das eine ist natürlich ein visuelles Medium und das andere funktioniert ein bisschen anders, aber es sind im Kern beides narrative Medien. Während Spiele können narrativ sein, sind aber im Kern sehr, sehr häufig ein interaktives Medium. Und dass es dort ein grundsätzliches Kompatibilitätsproblem gibt, finde ich nicht sonderlich verwunderlich. Womit verbringe ich denn meine Zeit in 90% von Assassin's Creed? In 90% von Assassin's Creed verbringe ich ja meine Zeit nicht damit, einer Geschichte zu folgen, einem Plot zu folgen, sondern über Hausdächer zu klettern, irgendwelche Meuchelmorde zu begehen, irgendwelche Federn zu suchen, dort noch eine Truhe aufzumachen und. Was aber alles Sachen sind, die in einem, oder zum erheblichen Teil Sachen sind, die in einem 90-minütigen, 120-minütigen Film nicht unbedingt Spaß machen, sie mir wieder und wieder und wieder und wieder anzugucken. Ich will ja nicht unbedingt jemanden sehen, der durch Florenz klettert und irgendwelche Federn aufsammelt oder der die 27. Schatztruhe öffnet und. Und was natürlich ebenfalls noch hinzukommt, also außer, dass das ganze Interaktive wegfällt, was aber sehr, sehr viele Spiele auf einer sehr, sehr fundamentalen Ebene definiert, kommt noch dazu, und darüber haben wir im Podcast schon häufiger geredet, die Tatsache, dass viele Spiele Geschichten halt, wenn man sie aus dem Medium rausnimmt, nicht mehr besonders gut sind, sondern dass sie häufig eben den Fall haben, naja, für ein Spiel ist das noch relativ gut und ein Film oder auch ein Roman, die befinden sich halt in einem völlig anderen Konkurrenzumfeld. Die Geschichte von Assassin's Creed 2 jetzt zum Beispiel ist vielleicht für ein Spiel gut. Auf filmischer Ebene bist du dort sofort in einer Konkurrenzsituation, wo man dann vielleicht sagen würde, okay, so geil war die Story dann auch wiederum nicht. Und ich glaube, das spielt so ein bisschen zusammen. A, dass du immer noch relativ wenige Spiele hast, die eine so gute Geschichte hergeben, wie das zum Beispiel Romane tun, die dann verfilmt werden, wo man halt einfach sagt, okay, die Story ist wirklich gut und die funktioniert auf allen Medien, weil sie einfach eine fantastische Geschichte ist. Und B, hast du das grundsätzliche Kompatibilitätsproblem der unterschiedlichen Medien, dass du bei Film zu Roman und bei Roman zu Film zum Beispiel längst nicht so extrem hast. Und selbst da sieht man ja, wie häufig das in die Hose geht. Wenn sogar Medien, die auf so einer grundsätzlichen Ebene miteinander tatsächlich halbwegs gut harmonieren, wie oft da das Scheitern stattfindet und dass das dann bei einem Medium, das auf der grundsätzlichen Ebene eben nicht so gut harmoniert wie andere, noch viel häufigerer schief geht, das darf eigentlich meiner Einschätzung nach keinen wundern.
Ja, ich glaube, da haben wir alle nicht so wahnsinnig viel noch hinzuzufügen. Ich würde noch dazu sagen, ich habe den Assassin's Creed Film gesehen, er ist wirklich beeindruckend scheiße geworden, also die Geschichte von Assassin's Creed, insbesondere diese Rahmenhandlung da mit den Precursors und so weiter, ist ein Haufen Scheiße, aber sie haben es tatsächlich geschafft, es noch dümmer darzustellen, wo ich jetzt aber vermuten würde zum Beispiel, das sind immer natürlich dann Lizenzgeschichten, also es gibt eine Lizenz, die dann zu einem Spiel umgesetzt wird und jetzt in diesem Fall eben umgekehrt eine Spiellizenz, die in einem Film umgesetzt wird und da sind dann häufig Lizenzgeber mit an Bord, die da mitreden dürfen auf einmal. Die sagen dürfen, das will ich aber so oder so haben oder so will ich das nicht haben. Das fügt noch eine weitere Fehlerquelle hinzu, die dafür sorgen kann, dass sowas scheiße wird. Das ist so das Einzige, was ich noch anfügen würde. Sebastian, hast du noch was dazu beizutragen?
Ich würde mich da an das von dir Gesagte noch dranhängen und bin auch der Meinung, dass insbesondere die Lizenzinhaber Meetingräume voller Produktanwälte und Lizenzanwälte sehr oft dafür sorgen, dass diese Heirat, die ohnehin schon unter einem schlechten Stern steht, oftmals schief geht. Insbesondere in der anderen Richtung, wenn Spiele zu Filmen gemacht werden. Das ist oft ganz, ganz furchtbar, wie offensichtlich da der Aufsichtsrat des Filmstudios ist in den Designentscheidungen. Und ich würde auch sagen, ein guter Game Designer ist sicherlich nicht so Regie erfahren und umgekehrt. Also gegenseitig haben diese Industrien, wenn es ums Handwerk geht, auch nicht die Erfahrung und das Verständnis, um das zu so einer wirklich fruchtbaren Geschichte zu machen. Also wie 100 Katzen, das geht halt nur sehr selten gut.
Was ich noch interessant finde zu dem, was Sebastian jetzt gerade gesagt hat, ist der Punkt, wie viele von diesen Filmmachern sind denn wirklich mit den Vorlagen vertraut? Weil hier reden wir bei Spielen ja immer noch über ein Medium, das ab einer gewissen Generation keine sonderlich weite Verbreitung genießt. Im Gegensatz zu einem Roman, also der Filmemacher ist wahrscheinlich auch wesentlich geneigter, wenn er jetzt eine Romanverfilmung macht, diesen Roman tatsächlich durchzuarbeiten, sich durchzulesen, weil er mit dem Medium komplett vertraut ist. Ein vielleicht 40- oder 50-jähriger Filmemacher, der mit dem Medium Spiel nicht sonderlich vertraut ist, spielt der tatsächlich alle Assassin's Creed-Teile, bevor der den Film dreht? Ich glaube nicht.
Ja, also was ich noch anfügen würde, ist erstens Budget, also eine teure Filmlizenz zum Beispiel, da ist dann halt schon häufig ein Großteil des Budgets, das man für so ein Spiel ausgeben möchte und das man dann auch tatsächlich realistischerweise wieder einnehmen kann, verbraucht, das heißt, dann ist erstmal weniger Geld zur Verfügung, um diese ganze Produktion dann auf einem hohen Niveau auch noch zu stemmen und wir wollen auch nicht vergessen, wie häufig ist es so, dass wenn man eine Buchverfilmung sieht, dass man sogar da, wo Jochen gerechtfertigterweise gesagt hat, dass diese Medien schon deutlich artverwandter sind, dass dann die Leute sagen, ja, das Buch war aber viel besser, der Film bricht es unnötig runter. Ich weiß noch, ich habe damals Jurassic Park gesehen, nachdem ich das Buch gelesen habe und war erstmal entsetzt darüber, wie viel da gefehlt hat im Vergleich zu dem Buch.
Ach ja, ein schönes Thema. Ich bin der Meinung, das gibt eine schöne Brücke zu einer anderen Frage, wenn wir hier fertig sind.
Oh, aber da wollen wir ja nicht die Moderation, wir wollen ja nicht vorgreifen, Herr Stange, oder?
Okay, ich halte mich zurück.
Ich hätte gesagt, wir können einfach weitermachen mit einer Frage, die Sebastian auf der Liste hatte, ja, egal ob naheliegend oder nicht, und zwar hat Quod, also so wie in Quod erat demonstrandum, der hat gefragt, denkt ihr, dass Konsolen der Spieleentwicklung schaden oder schadet doch die PC-Herrenrasse höchstpersönlich oder schadet keines von beiden? Das ist eine sehr populäre Diskussion in Foren, wo sich Leute gegenseitig an die Gurgel gehen, weil sie der Meinung sind, Konsolen halten zum Beispiel PC-Spiele technisch zurück oder würden PC-Spiele limitieren, weil Spiele zu sehr auf Gamepad optimiert werden und so weiter und so fort. Sebastian Stange wird jetzt diese Diskussion ein für alle Mal entscheiden mit dieser Antwort, bitte.
Zum einen hatte ich gehofft, dass du die andere Film-Spiele-Frage stellst, die Quod auch noch gestellt hatte, aber zum anderen werde ich diese Frage bestimmt nicht endgültig entscheiden. Ich halte mehr oder weniger die Spielewelt, wie sie aktuell ist, ein Produkt von PC und Konsolen gleichermaßen, beide haben Vor- und Nachteile. Es sind beide Seiten der Medaille, würde ich fast sagen. Der Konsolenbereich hat Spiele groß gemacht und ist auch heute noch meiner Meinung nach dafür verantwortlich, dass Spiele wirklich populär sind, dass sie sich als Industrie lohnen, dass Entwicklerstudios da ihre Lehrjahre verdienen können. Inzwischen auch sehr gut auf dem PC. Aber die ganze Konsoleninfrastruktur, dieser ganze Markt, die Dominanz, die dahinter steht von großen Herstellern, sei es First oder Third Party, die auch die Power haben, die Finanzpower, große Marken herzustellen, große Serien zu schaffen, siehe die Ubisoft Open World Formel, siehe Call of Duty, das prägt den Spielemarkt. Der PC auf der anderen Seite ist eine offene Plattform und hat diesen Reiz, der immer wieder gerade in diesem Subreddit, in dieser Online-Community, PC Master Race, genannt wird, dass es eben, dass der PC immer besser ist. Ein PC kann im Zweifel immer besser als eine Konsole sein. Es ist nicht schwierig, in der Regel, sobald eine Konsole erscheint, einen gleichwertigen oder besseren PC zusammenzustellen. Es ist offen, die Spiele sind billiger, Entwicklung dort kostet dich nichts für diese Plattform, es gibt keine Lizenzgebühren zu zahlen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Vorteile für den PC. Es gibt da echte Freiheit. Und gleichzeitig ist es aber, wenn es nur den PC gäbe, ich weiß nicht, das Ding ist, der PC verschwindet. Früher hatte man einen PC. In den Haushalten, jeder hatte einen PC in späten 90ern, um die 2000er rum. Da war es das tolle Ding, ins Internet zu kommen. Inzwischen gibt es mehr und mehr Haushalte, die haben halt ein Smart-TV, die haben Tablets, Smartphones. Einen dedizierten PC, den schaffen sich nur noch wenige Leute an. Ich bin der Meinung, Leute, die es brauchen, beruflich und eben Gamer. Dann einfach nur so ein Hobby-PC für Office-E-Mail und das Rumsurfen. Der verschwindet. Und deswegen sehe ich im PC-Bereich allein keine Zukunft. Und trotzdem hat er seine Auswirkungen. Im Early Access sind jetzt viele neue Spielkonzepte und Entwicklerstudios groß geworden. Auf dem PC durch die Modding-Szene, die auch nur da existiert, werden immer wieder neue Genres und Geschmäcker aus der Taufe gehoben. Ich bin der Meinung, der PC wird nach wie vor eine absolut wichtige Plattform sein, wenn es darum geht, den Spielegeschmack der Zukunft zu formen und da herauszufinden. Aber ohne die Konsolen als die Hirnaus massenkompatible Möglichkeit, sich Spiele zu geben, ohne dass man in irgendeiner Form drüber nachdenken musste. Der PC schreckt sicher zu Unrecht halt sehr viele Leute ab. Deswegen halte ich diese Symbiose fast für eine ziemlich gute Sache und kann mir und will mir auch gar nicht vorstellen, wie das eine oder das andere wäre. So, Monolog Ende.
Da muss ich mal ganz kurz eine kritische Nachfrage stellen. Also wenn du sagst, es gibt immer weniger PCs in den Haushalten, meinst du wahrscheinlich dedizierte, auch leistungsfähige PCs? Weil ich kann mich sehr täuschen, aber ich meine, das Statistische Bundesamt verzeichnet eine stetig wachsende Anzahl von PC-Haushalten.
Tatsächlich, denn ich bin vor ein paar Jahren über eine gegensätzliche Studie gestolpert. Die war allerdings aus dem US-Bereich.
Ich habe das jetzt tatsächlich sogar mal ganz schnell nachgeschaut und die Anzahl der PCs ist stetig wachsend bis ins Jahr 2015, 2016 anscheinend nicht erfasst, aber 86 Millionen Gebrauchsgüter PC sind laut Statistischem Bundesamt unterwegs und das sind mehr als 83 Millionen in 2013, aber das sind eben PCs aller Art wahrscheinlich und die Frage ist jetzt halt, was ist mit Spiele-PCs konkret?
In den USA ist es übrigens ähnlich. Die aktuellen Zahlen, die jetzt gerade die ESA rausgebracht hat, also so ein bisschen der BIU der Vereinigten Staaten, also der Spieleverband sozusagen der Vereinigten Staaten, die haben gerade ihre aktuellen Studienzahlen rausgebracht und nach denen haben über 90% der amerikanischen Haushalte einen PC, aber auch die erfassen selbstverständlich nicht den Spiele-PC. Spiele-Konsolen, also dezidierte Spielkonsolen aller Art, also auch da werden wahrscheinlich ältere dabei sein oder sogar uralte, sind bei ein paar 40%. An der Stelle einfach mal die Zahlen. Ich würde übrigens zu dem, was Sebastian gesagt hat oder zur Ursprungsfrage sagen, weil die ging ja ein bisschen in die Richtung, was bringt denn tatsächlich Spiele weiter? Helfen Konsolen oder sind Konsolen da schädlich? Und ich glaube, was Spiele weiterbringt, ist in der Regel immer ein technischer Fortschritt. Und sobald Konsolen, und das war vielleicht eine Weile nicht der Fall, da hat der technische Fortschritt extrem auf dem PC stattgefunden, gerade in den 90er Jahren. Mittlerweile dadurch, zu dem, was Sebastian jetzt gesagt hat, nämlich durch die enorme Popularität der Konsolen, ändert sich das ein klein bisschen, weil gerade im AAA-Bereich natürlich jeder Konsolen fixiert ist und deswegen hat sich der technisch relevante Fortschritt für Spiele ein bisschen auf den Konsolenmarkt verlagert, weil sich die Entwickler natürlich immer wieder fragen, was können wir auf den Konsolen machen, was können wir auf einer neuen Konsolengeneration machen. Und meiner Einschätzung nach ist das für das Medium-Spiel immer noch mit am relevantesten, was macht der technische Fortschritt und durch die Popularität der Konsolen verlagert sich das langsam dahin. Das hat man übrigens auch nicht nur in Spielen. Es gab zum Beispiel auch im Filmbereich über Jahrzehnte hinweg viele der Innovationen, die wir heute so als originell und als innovativ ansehen, waren technische Innovationen. Was kann ich mit Kameraführung machen? Ich erinnere mich an die Steadicam aus den 70ern und frühen 80ern. Die hat ein bisschen revolutioniert, wie Filme gemacht wurden, um mal ein Beispiel zu nennen. Und das hast du natürlich auch im PC-Bereich oder im Spielebereich im Allgemeinen.
Ja, ganz kurzer Nachtrag. Ich glaube, ich habe vorhin so ein bisschen Quatsch gesagt. Ich habe, glaube ich, Millionen gesagt, wo ich hätte Prozent sagen sollen. Also es sind 83% der Haushalte in 2013 und 86% der Haushalte. Ich konnte auch nicht nachschauen, was alles als PC erfasst wurde. Da steht halt PC. Ich hoffe sehr, dass das Statistische Bundesamt nicht ein Tablet jetzt als PC in diese Statistik mit aufgenommen hat. Das noch als Nachtrag. Wie ist es denn ganz allgemein, wenn ihr euch festlegen müsstet, welche Plattform im Zweifelsfalle das Medium eher zurückhält? Also wenn ihr euch ins PC oder ins Konsolenlager schlagen müsstet, so Pistole auf die Brust, wo würdet ihr denn hingehen? Ist der PC sozusagen das Bessere oder die Konsole? Ich bin mal freundlich und gehe vorweg und sage, im Zweifelsfalle würde ich sagen, hält die Konsole tatsächlich eher das Medium zurück, wenn ich mir anschaue, was für ein wundervolles Indie-Wachstum man auf dem PC sieht und auch was technische Möglichkeiten angeht, ist das tatsächlich vielleicht eher die Konsole ein limitierender Faktor. Also wenn ich auf den Knopf drücken müsste und eines der beiden Medien verschwindet, würde ich eher die Konsole verschwinden lassen. Wie ist es bei euch, Sebastian?
Da bin ich auch bei dir. Das ist ja auch, die konkurrieren ja auch nicht. So habe ich den Eindruck, dass das Konsolengeschäft, dieser ganze Bereich ist ja mehr oder weniger eine Art raffiniertes Endprodukt, ein etwas gutierbareres, ein etwas leicht verdaulicheres Endprodukt dessen, was auf dem PC entsteht. Und deswegen, ja klar, definitiv diesen Konsolenanhang. Dafür bin ich schlau genug, einen PC zu bedienen, mit der ganzen Hardware und den vielen Möglichkeiten.
Jochen, was mit dir?
Ich weiß nicht, das ist ein klassisches falsches Dilemma. Und ich weiß, du willst ja das klassische falsche Dilemma aufmachen und deswegen Pistole auf die Brust. Aber ich glaube, wenn ich die Konsolen ausknipsen würde, dann hätten wir keine besonders tolle PC-Weiterentwicklung im Spielebereich. Ich glaube, wenn ich jetzt tatsächlich mir überlege, ich knipse jetzt auf dem Knopf die Konsolen aus, dann hätten wir verdammt viele Mobile-Games, die ich nicht spielen wollen würde. Ich weiß nicht, es ist wirklich so, wie soll ich mich da auf irgendwas festlegen? Weil egal welchen Knopf ich ausdrücke, es wäre sehr schädlich für das Medium.
Ja, aber das ist doch überhaupt nicht die fiktive, völlig idiotische Frage beantwortet. Ja, wir wollen ja, also in den Foren, ja, wird ja nicht umsonst diese dumme Diskussion geführt. Jetzt will ich eine dumme Antwort drauf haben, bitte.
Nein, du kriegst keine dumme Antwort. Bloß weil du eine dumme Antwort auf eine dumme Frage möchtest, heißt noch lange nicht, dass ich sie dir geben muss.
Spielverderber. Na gut, dann bin ich trotzig und gehe zur nächsten Frage über.
Ja, so. Bevor wir das machen, bin ich der Meinung, wir könnten das Thema ja schon mal ein bisschen strukturierter vielleicht in einem Sonntagspodcast vertiefen, weil der Facettenreichtum ist wirklich bemerkenswert, dieser ganzen PC versus Konsolendebatte ist. Heißt nicht umsonst PC Master Race, weil die PC-Gemeinschaft, die so denkt, das ist ja auch ein bisschen selbstironisch gemeint, die so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm herabblickt auf die auf den Konsolenpöbel und sie doch eigentlich nur hinaufbringen will auf ihren Status, ihnen die Augen öffnen, sie aufwecken und wie sie argumentiert, diese PC-Fanbase. Mit sehr vielen Konjunktiven. Du kannst, wenn du willst, diese Leistung einbringen. Und ich finde, das hat was, weil es auch sehr viele Argumente gibt dafür und dagegen, weil dieser Konflikt auch so lautstark geführt wird. Das finde ich auch bemerkenswert. Es gibt ja sehr wenige, zumindest in diesen Communities, die da nicht eindeutig Stellung beziehen. Weiß nicht, vielleicht können wir da mal länger drüber reden, aber da müsste ich mir vorher nochmal ausführlich Gedanken machen und bessere Zahlen sammeln, als ich sie vorhin mir fantasiert habe.
Ja, wir wissen ja noch nicht, vielleicht sind die Gaming-PC-Zahlen ja genau auf deiner Seite. Machen wir weiter, hätte ich gesagt. Solaire, der fragt etwas, das ist eine Nachfrage zu Dingen, die wir in der Vergangenheit gesagt haben. Der schreibt, ich finde es etwas widersprüchig, dass ihr sagt, Dark Souls sei einerseits unfair, aber gleichzeitig doch nicht so schwer, wie viele sagen, vor allem da diese Aussage schon zweimal getroffen wurde und jedes Mal fehlt die Begründung, warum es denn überhaupt unfair sein soll. Und er hat bei dem Thema ab und zu tatsächlich das Gefühl, dass wir einfach nur Kontra sein wollen. Die Aussage, dass Dark Souls manchmal unfair sei, das kam in der Regel von Jochen. Deswegen lasse ich Jochen erstmal erklären, wie er das gemeint hat oder was er genau bei Dark Souls unfair fand.
Boah, jetzt machst du eine Diskussion auf, die ich nicht führen will. Ich habe, glaube ich, relativ zu Anfang in dem des Podcast-Projektes ab und zu mal zu Dark Souls tatsächlich gesagt, dass ich es oder dass es ein etwas unfaires Spiel sei, und ich habe es, glaube ich, auch mal Abused Spouse Syndrome the Video Game genannt, im Sinne davon, dass es dir manchmal, wie ich finde, eine sehr unfaire Situation vor die Nase klatscht. Und dann gerade von seinen Fans häufig für dieses, ja, so ein bisschen dafür gelobt wird, dass es nicht besonders nett mit einem umspringt. Und ich würde zumindest, was das erste Dark Souls, was ich etwas intensiver gespielt habe, ist auch schon länger her, das an dieser Stelle als Caveat dazu gesagt, empfand ich an einigen Stellen wirklich als unfair. Da kommen Gegner, da komme ich in Situationen, die kann ich beim ersten Mal nicht meistern oder bestehen. Da muss ich vielleicht 2 oder 3 Mal ran, um sie tatsächlich zu schaffen, weil Dinge passieren, die ich vorher nicht kenne und die ich vorher nicht antizipieren kann. Und das finde ich auf einer grundlegenden Ebene unfair. Jetzt ist die zweite Frage, die sich dahingehend anschließt, ist unfair was Schlimmes? Und das kann man auf völlig unterschiedliche Ebenen und auf völlig unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Ich finde, und deswegen habe ich eingangs gesagt, jetzt sind wir bei einer Diskussion, die ich nicht führen will, ich halte diese Ist Dark Souls unfair, ja oder nein Diskussion für eine absolute Scheindiskussion, weil ich halte es für sehr evident, dass es unfair ist. Die wirklich relevante Frage ist es schlimm, dass es unfair ist? Und das kann man auf völlig unterschiedlichen Ebenen und völlig unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, und da kann man völlig unterschiedlicher Meinung sein, und das ist vollkommen legitim. Ich finde es allerdings tatsächlich etwas absurd, sich diese Diskussion, die dann häufig gestellt wird, aber es ist doch noch gar nicht unfair, weil dann ist dies und dies und dies und dies und jenes, weil unfair so ein negativ konnotierter Begriff ist, und ich habe den Eindruck, dass sich die Dark Souls Fans dann häufig in so eine Ecke gedrängt fühlen, so man versteht ihr Spiel nicht, man kapiert ihr Spiel nicht, das ist doch gar nicht unfair, und sich dann in so einer Rechtfertigungsposition befinden. Und ich finde, wenn ich mir insbesondere die Entwicklung und Historie von Computer- und Videospielen angucke, sehe ich sehr, sehr viele sehr, sehr gute Spiele, die unfair sind. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher, dass Spielepresse jahrzehntelang immer unfair in der Negativkategorie hat. Und ich finde, nein, ein Spiel per se muss nicht fair sein, um gut zu sein. Es kann, und Dark Souls ist ein wunderschönes Beispiel dafür, es kann unfaire Situationen haben und gerade aus diesen unfairen Situationen seinen Reiz beziehen.
Ja, ich bin derjenige, der häufig, glaube ich, gesagt hat, es ist nicht so schwer, wie alle sagen, und von daher jetzt sozusagen aus der Perspektive nochmal meinen Beitrag dazu. Das habe ich deswegen gesagt, weil ich, nachdem ich dann längere Zeit mal ein bisschen Dark Souls gespielt habe, ich festgestellt habe, dass insbesondere durch das Leveling in Dark Souls es ein bisschen einfach auch davon abhängt, mit welcher Geschwindigkeit man das spielt, und wenn man sich ein bisschen darauf einstellt, wie die Progression ist und sehr vorsichtig spielt, dann wird es ein viel zugänglicheres Spiel, als wenn man es so spielt, wie man heutzutage moderne Spiele spielt, in denen man relativ stark nach vorne prescht in der Gewissheit, dass der Designer einen höchstens mit einem relativ moderaten Anspruch konfrontiert. Und das, was Jochen gesagt hat, ist schon richtig. Es ist halt eine sehr starke Frage dann, wo fängt denn unfair überhaupt an? Es gibt zum Beispiel in Dark Souls, nee Quatsch, in Bloodborne gibt es eine Szene, da bist du in so einer Art Kanalisation und da ist so ein riesiges Schwein in so einem Tunnel. Und ich weiß noch, ich bin da irgendwie vorbeigelaufen und hab da nicht genau genug hingeschaut, oder vielleicht war es auch noch in dem Moment gar nicht zu sehen, und dann kam dieses Schwein da raus geprescht und hat mich platt gemacht, und dann bist du tot und verlierst da deine schon eingesammelten Seelen oder was auch immer du da bei Bloodborne sammelst. Und in dem Moment kann man jetzt natürlich sagen, das war unfair, weil für mich völlig unvorhersehbar kam dann diese Gefahr und ich hatte ein Redaktionszeitfenster, das für mich gerade in einer überraschenden Situation absolut unzumutbar war. Man kann sich natürlich aber umgekehrt auch hinstellen und sagen, ja, hättest du halt vorsichtig um die Ecke gelugt, dann wärst du dem Schwein entgangen, oder wärst du besser, hätte dir auch dieses Zeitfenster von wenigen Millisekunden ausgereicht, um noch zu reagieren. Das ist halt dann immer so die Frage, was ist denn jetzt wirklich unfair? Oder wenn jetzt ein Computergegner in Command & Conquer mit mehr Ressourcen startet als du, ist das ja eigentlich auch unfair. Aber wie Jochen schon sagt, es ist halt auch immer erstens eine Frage der Einordnung und auch eine Frage der Perspektive. Und ja, ob man das dann als unfair begreift oder nicht, weiß ich nicht. Aber umgekehrt, ich glaube nicht, dass wir jemals bestritten haben, dass wir die Faszination an Dark Souls nicht nachvollziehen können. Ich glaube, ich habe sogar schon lange und breit darüber gesprochen, dass ich gerade zum Beispiel die Faszination an Bloodborne sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Ich fand das Spiel hervorragend, ich fand die Atmosphäre ganz, ganz toll. Wir haben, glaube ich, sehr häufig aber auch darüber gesprochen, wie sehr Dark Souls auch von seinen Fans zu so einem kleinen Elfenbeinturm des Elitarismus hochstilisiert wurde, wo man sich sehr schön eingerichtet hat und sich so ein bisschen fühlte wie der wahre Hardcore-Spieler, so nach dem Motto, hey, ich kann's, und alle, die behaupten, das Spiel sei eben unfair oder doch nicht so gut oder so, die haben es nicht begriffen, die sind nicht gut genug. Das ist diese, im Englischen gibt es das schon als geflügelten Begriff, diese Get-Good-Haltung, die häufig zitiert wird von Leuten, die halt so auch so ein bisschen verächtlich auf andere Spieler schauen und sagen, so, du bist halt einfach nicht gut genug, um dieses Spiel wertschätzen zu können, sozusagen.
Der Begriff unfair erscheint mir da nämlich durchaus noch kurz diskussionswürdig, denn das Gefühl, ein Spiel ist unfair, findet erstmal auf einer emotionalen Ebene statt. Und du hast es vorher schon erwähnt, selbstverständlich ist es ein unfaires Spielelement, weil es beim Spieler dazu führen kann, dass er sich unfair behandelt fühlt, wenn ich ein Element habe wie ich sterbe und meine ganzen mühsam eingesammelten Seelen sind weg. Das kann man selbstverständlich völlig legitimerweise als unfair empfinden. Deswegen finde ich die Diskussion darüber, aber du hättest ja und du hättest ja dort noch gekonnt, wenn du vorsichtiger vorgegangen wärst, eine absolute Scheindiskussion, weil wenn das auf mich unfair wirkt, dann ist das eine emotionale Reaktion. Und auch da, das ist kein Problem. Bei EverQuest, was ich an der Stelle auch schon häufiger mal erwähnt habe und wo ich an vielen Stellen gesagt habe, ich würde mir teilweise wieder wünschen, dass es solche Spiele wieder gibt. Auch da war es unfair, wenn ich irgendwo in einem Dungeon gestorben bin und dann war 2 Wochen Spielfortschritt in Erfahrungspunkten weg. Natürlich ist das unfair. Das bedeutet noch lange nicht, dass es schlecht ist. Und es führt, wie im Falle von EverQuest, sogar dazu, dass ich jetzt im Nachhinein da sitze und sage, es wäre mal wieder schön, wenn es Spiele mit solchen Konsequenzen gäbe. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass das nicht unfair gewesen ist. Weil selbstverständlich fühlt es sich in diesem Moment unfair an. Und das ist absolut legitim. Und deswegen mag ich diese Scheindiskussion, ist Dark Souls unfair oder ist Dark Souls nicht unfair? Nicht, weil dann könnte man auch drüber reden, ist Person X hübsch oder nicht hübsch? Es liegt im Auge des verdammten Betrachters.
Herr Stange.
Ich finde es ganz schön, vielleicht wandelt sich auch tatsächlich dieser Begriff, während man diese Horus-Reihe spielt und lieben lernt. Vielleicht wird aus den Momenten, die man am Anfang als unfair empfunden hat, und unsere Erinnerung ist halt auch eine sehr formbare, vielleicht wird dann später, wenn es Klick gemacht hat, eher eine spannende kleine Herausforderung draus aus den unfairen Momenten. Oder einer dieses, beinahe hast du mich gehabt, Miyazaki-san. Also das ist wirklich tatsächlich die Souls-Veteranen, diese Spiele nicht mehr als unfair wahrnehmen, sondern einfach als die großartige Herausforderung. Und ich würde vielleicht noch ein bisschen, André, du hast so negativ beschrieben, wie sie in ihrem Elfenbeinturm auf die anderen Spiele herabblicken und ihnen das regelrecht übel nehmen, wenn das Spiel als unfair bezeichnet wird. Ich würde da eher eine positivere Sichtweise nehmen. Ich glaube, es ist eher frustrierend für die Souls-Gemeinde, wenn ihr Spiel verkannt wird. Ich glaube, das ist eine Emotion, die ist vielleicht aus Stolz herausgeboren, sich selbst dieses Spiel gemeistert zu haben, empfunden zu haben, zu was ein Spiel in der Lage ist, wenn es dir solche Schwierigkeit vorsetzt und man überwindet sie trotzdem, wie gut sich das anfühlen kann. Ich glaube, dann ist es doch eher eine Empfindung des Stolzes und so ein bisschen der Hoffnung, dass doch auch andere Leute sich die Mühe geben würden. Ist nicht sofort mit Unfairness oder irgendwelche anderen Ausreden zu erklären versuchen oder halt begreiflich machen, warum es für sie nichts ist. Ich glaube, der Souls-Spieler ist, auch die Community ist ein sehr freundlicher, ist ein sehr offener Spieler, der sich wirklich ehrlich über jeden Freund, der sich ernsthaft mit dem Spiel beschäftigt und ihn das unfair vielleicht deswegen nicht eher übel nimmt, als vielmehr ein bisschen traurig drüber ist, dass der Spieler oder der Interessent das Spiel so wahrnimmt.
Das ist wahrscheinlich so eine Glas halb voll, halb leer Geschichte oder auch eine Wahrnehmungsgeschichte, welche Äußerungen, welche Kommentare bei einem hängen bleiben. Ich hatte für mich aus den vielen Dark Souls Threads eher immer den Eindruck mitgenommen, für mich war so dieses Gefühl der Geringschätzung von den Leuten, die nicht gut genug sind für dieses Spiel. Das war das, was bei mir hängen geblieben ist. Und weniger so ein, ach, ein betrübtes oder ein vermittelndes Bemühen, aber das hängt sich ganz stark davon ab, wo hat man das gelesen, was hat man da gelesen und vielleicht auch die Reaktion darauf. Also meine Reaktion auf diese Kommentare, wir haben das damals, glaube ich, in Folge 3 sogar zum Thema gemacht, unter dem Eindruck von irgendwelchen Threads, die ich damals gelesen habe, dass ich da einfach stärker drauf reagiert habe. Und es gab bestimmt, also natürlich gibt es auch eine ganze Menge an Dark Souls-Fans, die genauso sind, wie du das beschreibst. Das will ich um Himmels Willen nicht in Frage stellen. Die sind vielleicht einfach nicht haften geblieben. Vielleicht bin ich mit denen auch nicht so sehr in Kontakt gekommen. Machen wir weiter. Ich mache jetzt die elegante Überleitung, die ich vorhin uns allen verwehrt habe. Und zwar gab es gleich drei Beiträge, die alle thematisch hier so ein bisschen passend einzuordnen sind. Und zwar hat einmal Alien Löffel uns gefragt, inwiefern wir glauben, dass es sich auf die Qualität oder auch den Inhalt der journalistischen Arbeit auswirkt, wie viele ähnliche Titel ein Journalist, der ein Spiel bespricht, vorher schon gespielt hat. Dann gab es einen Beitrag von Anti-Idiotica, der gefragt hat, ob wir denn glauben, dass Spiele anders besprochen würden, wenn sie nicht schon eine lange Tradition hätten, also ein neues Zelda wie Breath of the Wild, ob das immer noch als Meisterwerk gelten würde, wenn es nicht schon all diese Zeldas vorher gegeben hätte, oder umgekehrt, ob ein Assassin's Creed nicht ein totaler Mega-Hit wäre, wenn es die anderen Assassin's Creeds vorher nicht gegeben hätte. Und dann gab es noch einen Beitrag von Weizsäcker, und der hat gefragt, ob nicht nur ausgewiesene Experten in einem Genre ein Spiel testen sollten, weil ja ein Tenniskommentator auch kein WM-Spiel kommentieren darf. Und das ist insofern, glaube ich, passend und anschließend an diese Diskussion, weil das für mich alles unter dem großen Thema steht, die Suche nach der einen Wahrheit. Und genau wie wir jetzt eben darüber diskutiert haben, was ist denn eigentlich unfair? Was ist denn objektiv unfair? Was darf man als unfair bezeichnen? Gehen auch all diese Fragen in die Richtung, was ist denn die eine wahre Kritik? Und das finde ich interessant. Das ist ein Thema, das haben wir im Podcast schon immer mal wieder aufgegriffen. Ich würde es aber an der Stelle tatsächlich gerne nochmal zur Diskussion stellen. Ist das offensichtlich ist es so ein Quell von ewigen Diskussionen, ewigen Nachfragen, ewigem Unbehagen geradezu da draußen, dass es vielleicht einfach unmöglich ist, sich damit anzufreunden, dass es nicht die eine wahre Aussage gibt, nicht die eine wahre Kritik, nicht das eine Urteil über ein Spiel. Keine Ahnung, ich fange mal an mit Jochen. Ist das was, woran liegt das, dass das anscheinend so schwierig ist, obwohl es ja immer wieder mal gepredigt wird, zu sagen, so, das ist jetzt halt nur diese eine Meinung und hoffentlich ist sie gut begründet, aber das heißt nicht, dass es die einzig wahre Meinung ist.
Ja, zum Ersten hast du ja, egal wohin du guckst und egal auf welches Thema du guckst, immer dieses menschliche Grundbedürfnis nach einer einfachen, nachvollziehbaren Wahrheit oder Erklärung. Das hast du ja überall und häufig entstehen ja dann so, um Gottes Willen will ich das jetzt nicht den Leuten nachsagen, die diese Fragen gestellt haben, aber auf die Weise entstehen dann ja Verschwörungstheorien und so weiter und so fort, weil die häufig die einfachere Erklärung als die Realität anbieten oder die in dem Fall nachvollziehbarere Erklärung. So entstehen dann auch so Sachen wie Parawissenschaften, wie Erich von Däniken und. Und dem wohnt immer diese durchaus verständliche, weil den beobachtet man ja auch an sich selbst, den wohnt diese verständliche, dieses verständliche Bedürfnis inne, dass man halt eine einfache, aber allumfassende Erklärung für irgendwas bekommt. Und es ist immer ein bisschen unbefriedigend, wenn gesagt wird, naja, man kann das so sehen oder man kann das so sehen oder man kann das so interpretieren. Und der zweite Faktor, der da, glaube ich, durchaus eine Rolle spielt, ist, dass natürlich insbesondere im Spielebereich über Jahrzehnte die komplette Spielekritik diesen Anspruch angemeldet hat, dass sie eben die einzig wahre, objektivierbare Wahrheit über die Qualität eines Spieles aussagen können. Und wenn man natürlich sehr häufig und sehr lange etwas postuliert, dann muss man sich nicht wundern, wenn das umgekehrt irgendwann auch wieder eingefordert wird. Also hier braucht es, glaube ich, einfach diesen Prozess hin zu einer etwas anderen Spielekritik, wie sie in anderen Medien schon seit sonst wie vielen Jahren und Jahrzehnten absolut üblich ist. Das wird halt noch dauern, weil wir gefühlt noch gestern in einer Ära drin gesteckt haben, in der jeder Spielekritiker erstmal postuliert hat, in jedes Magazin, dass man die objektiv wahre Kritik und das objektiv wahre Urteil getroffen hat. Und dann wird es natürlich schwierig, den Leuten zu erzählen, pass mal auf, es gibt kein objektiv wahres Urteil. Es gibt lediglich gut begründete und schlecht begründete Urteile. Übrigens ganz kurz noch zu der einen Frage, man lässt ja auch nicht den Tenniskommentator Fußball kommentieren. Die meisten Sportkommentare und Kommentatoren kommentieren durchaus mehrere Sportarten oder könnten mehrere Sportarten kommentieren.
Sebastian, ist das was, was du in deiner Journalistenlaufbahn vielleicht sogar selber mal festgestellt hast? Ist das ein Prozess, den man auch durchlaufen muss, dass man selber erstmal zu der Erkenntnis kommt, dass es nicht die eine Wahrheit da draußen gibt? Hast du da je mit dir gerungen, dass du gedacht hast, so ja, aber wie komme ich denn zu diesem einen wirklich guten Urteil?
Das ist wirklich schlimm, daran kann man sich regelrecht aufreiben. An dieser Ungewissheit, habe ich das Spiel jetzt wirklich richtig dargestellt? Habe ich was vergessen? Habe ich ein Spiel vergessen, was ähnlich ist, aber irgendwas besser macht? Habe ich es richtig eingeordnet? Und dazu kommt noch dieser drohende Koloss, dieses Gebirge aus vorher abgegebenen Wertungen, das so hinter dir die Sonne beschattet. Das ist schon ganz eigenwillig. Ich habe für mich meinen Frieden mehr oder weniger damit gemacht, dass ich mir selbst in Anspruch gestellt habe, dass jeder diesen Text, zumindest der mit Spielen sich einiger, der weiß, was Spiele sind, diesen Text lesen kann und was rausziehen kann, und dass meine Kritik oder meine Argumentation nachvollziehbar ist. Aber es ist wirklich, ich habe das immer als meine Wertung begriffen, die ich da gegeben habe, oder meine Kritik, meine Vorspann, nicht die als die allgemein gültige Wahrheit. Das habe ich dann irgendwann erkannt. Ist kompletter Blödsinn. Spielspaß ist ohnehin so etwas so Subjektives. Das Publikum für Spiele ist so diversifiziert und es gibt so viele verschiedene Gründe, warum man Spiele mögen kann. Ein Spiel ist ja nicht bloß aus einem Blickwinkel vielleicht gut, sondern aus so vielen, und das geht weit über das hinaus. Ich glaube, die perfekte Kritik würde das Spiel zu spielen beinhalten. Also auch für den Rezipienten oder sowas.
Ich habe übrigens neulich zu Sebastian gesagt, da warst du noch in Urlaub, André, ich hätte auf experimenteller Ebene mal voll Lust, mir ein Spiel zu nehmen, am idealsten so ein klassisches 60er bis 70er Spiel, und zwei Wertschätzungen dazu zu machen. Eine, in der ich es lobe, und eine, in der ich es total niedermache. Und dann mal gucken, und dann einfach mal zu gucken, von wem die Menschen denken würden, das sei die ehrliche. Einfach so, um ein bisschen experimentell herauszuarbeiten, es geht beides. Eine davon wäre jetzt halt deswegen Experiment, eine davon wäre nicht ehrlich, wäre nicht meine persönliche Meinung, aber einfach nur um herauszustellen, das kann man legitimerweise auch machen. Man kann das Spiel, das der eine in den Himmel lobt, legitimerweise zerreißen, ohne, also diese beiden Sachen können parallel existieren.
Wir machen ein neues Format daraus und wir nennen es Good Cop, Bad Cop. Ja, das ist schon, also ich habe diese Frage an Sebastian, habe ich nicht einfach so von ungefähr gestellt, weil das tatsächlich was ist, wo ich so gefühlt, als ich angefangen habe, vor 17 Jahren über Spiele professionell zu schreiben, habe ich noch da gesessen und habe irgendwie tatsächlich für mich auch gedacht, so alle, die jetzt eine ganz stark abweichende Meinung hatten, waren alles Idioten und die haben einfach nicht wirklich verstanden, was die wirklich wichtigen Argumente waren. Und das ist schon sowas, wo man so aus diesem seinem egozentrischen Weltbild irgendwann erstmal ein bisschen rauswachsen muss, um zu verstehen, so, naja, mein Gott, man kann legitimerweise ein ganzes Spektrum von Meinungen zu sowas haben. Ich glaube auch, viele Leute werden vielleicht da draußen sitzen und sagen so, ja, aber seid ihr nicht hier im Podcast häufig die Ersten, die sagen so, hier und da und dort macht die Spielekritik ja irgendwas falsch, wo ich aber hoffe, dass inzwischen schon deutlich geworden ist, wo ich das Gefühl habe, dass wir zum Beispiel auch in unserer Rhetorik ein bisschen gearbeitet haben, das besser zu erklären. Das deutlich geworden ist, was wir meinen, ist, dass die Kritik einfach nicht gut verargumentiert ist. Also, dass eine Kritik durchaus legitimerweise auch einfach zu dem Urteil kommen kann, ich finde das gut und wir finden es nun mal schlecht, aber solange dem Gut nicht ein Weil folgt, das in irgendeiner Form überzeugend darlegen kann, warum man zu diesem Urteil gekommen ist, dass wir dann der Meinung sind, dass sie halt belanglos ist. Aber ist halt schon ein schwieriges Thema. Es ist halt so eine, also man merkt das auch, finde ich, an sich selber. Ab und zu ist es so quälend, wenn es keine eindeutige Wahrheit gibt, gerade wenn man mit Menschen diskutiert, die eine ganz andere Perspektive auf etwas haben und man doch so gerne Recht haben möchte. Und man möchte doch irgendwie legitimiert werden und dann diese Quellen von außen, die dann aber auf einmal, die man heranziehen möchte, um zu sagen, hier, da steht doch, dass da ich Recht habe. Und dann aber, dann, wenn dann kommt, ja, aber auch diese externe Quelle, diese Expertenmeinung ist halt auch nur eine mögliche Perspektive auf das Spiel jetzt in diesem Falle. Das ist schon echt schwierig, ja. Dieses, jemand hat Unrecht im Internet und ich möchte ihn widerlegen.
Am Rande bemerkt, nur finde ich das bemerkenswert, dass du dann, dass wir uns da schon von der Natur unterscheiden und von der Persönlichkeit, denn bei mir war es weniger angesichts von höheren oder niedrigeren Wertungen, dass ich mich im Ego angekratzt fühlte und das Bedürfnis hatte, die Leute zu belehren, dass sie doch Unrecht haben. Bei mir war es das völlige Gegenteil. Jede Wertungsschwankung anderswo hat meine Zweifel gesät. Oh Gott, habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich was übersehen? Oh Gott, ich habe zu Teil meinen eigenen Spielspaß bezweifelt. Ich habe mir dann selbst nicht mehr getraut. Zum Beispiel die Wertung, die mir auch von Ex-Kollegen am längsten um die Ohren gehauen wurden, war eine hohe 80er, ich weiß gar nicht mehr, was das war, 85, 82, 83, muss ich gleich mal nachschauen.
85 für Assassin's Creed Unity.
Nein? Schlimmer, übler genommen wurde mir die Medal of Honor Remake-Wertung, die ich damals für die PS3 vergeben hatte. Und ich hatte wirklich dieses kurze Ego-Shooter-Ding aus, war ich blendend unterhalten, habe diesen Text geschrieben. Und danach auch mit dem Gefoppe der Kollegen auch bei Unity. Ich war genauso wirklich blendend unterhalten und habe dann danach meinem eigenen Spaß misstraut. Und das ist dann wirklich ein ganz komischer Moment, wenn du da sitzt und die Momente, wo du der Meinung warst, das war doch eigentlich ganz cool, sich so künstlich dann so, was habe ich übersehen? Das war nicht wirklich so gut. Nee. Und das war ganz komisch. Solche Momente waren für mich die schlimmsten Momente von dieser Position, von dieser Rolle als Spielekritiker eben eine Wertung vergeben zu müssen. Weniger das User-Feedback, doch auch das User-Feedback, aber gerade so, wenn man merkt, dass man, und das ist komisch, das liegt vielleicht auch an der Natur des Menschen oder an meiner, dass ich, wenn ich abseits von dieser gaußschen Glockenkurve irgendwo liege, das bereitete mir Unbehagen lange Zeit.
Man ist ja auch ein bisschen so sozialisiert. Also zumindest ich komme ja noch aus einer Schulzeit, in der wirklich die Frage gestellt wurde, wenn man dann einen Roman im Englischunterricht oder im Deutschunterricht insbesondere hatte, wo tatsächlich vom Lehrer die Frage kam, was will uns der Autor damit sagen? Und ich habe das immer gehasst auf so einer, ich konnte nicht erklären, warum, aber dem schwang auch immer schon dieses, naja, es gibt die Wahrheit, nämlich was mir der Autor sagen wollte und da muss man hinkommen, ansonsten hat man es falsch verstanden. Und da hat mir tatsächlich ein bisschen das literaturwissenschaftliche Studien so die Augen geöffnet, beziehungsweise dann konnte ich auch den Finger drauflegen, was mich immer gestört hat, nämlich, dass es eigentlich wurscht ist und dass die Frage total egal und total sinnlos ist, was mir irgendwie ein Autor damit sagen wollte, sondern dass es legitimerweise unterschiedliche Wahrnehmungen und Rezeptionen zu einem solchen Werk gibt. Und es gab durchaus Dinge, mir fällt da jetzt zum Beispiel Angela Carter, eine britische Autorin ein, die würde ich niemals freiwillig lesen. Ich finde das auf einer Spaßebene absolut scheußlich. Aber es hat einen Heidenspaß gemacht, eine Hausarbeit drüber zu schreiben. Das sind unterschiedliche Betrachtungsweisen. Und da wünsche ich mir manchmal, dass die Spielekritik ein bisschen mehr so in diese Richtung kommt. Die muss nicht wissenschaftlich werden, aber alleine weg von diesem Wahrheits- und ultimative Objektivitätsanspruch, das würde schon sehr, sehr viel helfen.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, so, es gibt ja auch häufig die Leute, die fordern, ein Spiel müsse für das beurteilt werden, was es sein will, und in diesem Kontext betrachtet werden. Und auch das ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, so, naja, es ist halt eine Spielart. Und wenn man sich dieser Strömung anschließen möchte und sagen möchte, ich beurteile jetzt ein Spiel immer nur danach, was es sein will. Also wenn ich jetzt sage, dieses Spiel wurde gemacht als ein Casual-Spiel für Leute, die halt 15 Minuten die Woche spielen wollen und jetzt beurteile ich es, wie gut es diese Rolle ausfüllt, kann man natürlich machen. Aber genauso umgekehrt kann man natürlich sagen, nee, ich beurteile das Spiel halt für mich als Spieler. Und da haben wir ja auch in der Vergangenheit schon gesagt, wir sind der Meinung, dass es sozusagen die bestmögliche Variante von Kritik für uns zumindest. Weil ich kann natürlich am ehesten beschreiben, wie dieses Spiel für mich funktioniert hat. Und ich kann am besten begründen auch, warum ich der Meinung bin, dass es für mich vielleicht funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Während diese andere Spielart schon wieder mir abnötigt, eine Annahme darüber zu treffen, wie ein anderer Mensch, der ich nicht bin, dieses Spiel wahrnehmen würde, möglicherweise.
Genauso muss ja auch ein Publikum im Idealfall sich die Kritiker suchen, die die Spiele auf mit dem richtigen, auf die richtige Art und Weise, auf die Art und Weise, die sie mögen, betrachten. Gerade was diese extremen Nischen angeht, ein Prügelspiel beispielsweise, wenn ich das wirklich, wirklich gerne spiele und da so ein Pro in dem Bereich bin, dann gibt's wahrscheinlich sehr, sehr weniger Autoren und Kanäle und Outlets oder wie man dazu sagt, wo man sich sicher sein kann, hey, hier bekomme ich eine Kritik, die für mich relevant ist, denn die allermeisten werden halt sich an den Wald- und Wiesenspieler wenden, der wissen will, wie lange er braucht, um die Story-Modus durchzuspielen, während mich doch eigentlich Iframes interessieren und andere Sachen.
Machen wir mal weiter, meine Herren. Jetzt kommt eine Jochen-Frage. Spielosoph fragt nämlich, welche Designentscheidung könnte hinter den einheimischen Dörfern liegen, welche ja bis Civilization 5 Ruinen waren? Meiner Einschätzung nach, das schreibt Spielosoph, ist es ein Unterschied, eine Ruine zu erforschen und zu verbrauchen, also von der Karte zu entfernen, oder aber die indigene Bevölkerung, also einheimische Dörfer, zu plündern und die Ureinwohner für immer von der Karte zu tilgen. Warum ist so gut wie keine Rezension, auch eure, Zwinker-Smiley, nicht auf diese geänderte Metapher eingegangen? Jochen Gebauer kommentiert.
Ja, um die grundlegende Frage zu beantworten, wahrscheinlich deshalb, weil das gar keine geänderte Metapher ist, denn diese eingeborenen Dörfer, Tribal Villages, Native Villages, wie man sie nennen will, die gab es schon in Civilization 4. Da haben sie die Spieler nur durch die Bank weg Goodie Huts genannt und deswegen ist das vielleicht nicht so in diesen Sprachgebrauch übergegangen, weil die Spieler einen Spitznamen dafür gefunden haben, aber innerhalb der Spielwelt funktionierten die da schon komplett genauso. Das heißt, aus meiner Perspektive, als jemand, der alle Civilizations sehr intensiv gespielt hat, war das keine geänderte Metapher. Die geänderte Metapher war eher das, was sie in Civilization 5 mit den Ruinen gemacht haben und deswegen ist es mir wahrscheinlich erst gar nicht so extrem aufgefallen. Natürlich kann man diese Diskussion aufmachen im Hinblick darauf, dass hier ja eine indigene Bevölkerung assimiliert, teilweise sogar aufgerieben oder aus dem Spiel ausgestoßen wird und ob inwiefern das problematisch ist. Aber ich glaube, dann müsste man bei Civilization viel, viel mehr Punkte aufmachen. Da wird ja auch nicht moralisch hinterfragt, auf einer sehr tiefen Ebene, inwiefern Kriegsführung oder Angriffskriegsführung verwerflich ist. Es ist ein sehr, sehr legitimes Mittel innerhalb des Spiels, einen Angriffskrieg zu führen. Auf hohen Schwierigkeitsgraden würde ich sogar argumentieren, ist in sehr vielen Civilizations es fast unmöglich, je nach der gespielten Zivilisation, überhaupt das Spiel zu gewinnen, wenn man nicht sehr dezidierte Angriffskriege führt. Und wenn man sich jetzt in die deutsche Verfassung reinliest, muss man sehr schnell feststellen, dass Angriffskriege auch aus historischer Sicht etwas sind, was wir hier sehr moralisch ablehnen. Oder überhaupt über den ganzen Einsatz von Atomwaffen könnte man diskutieren, der bei Civilization auch traditionell nicht unbedingt mit sehr viel moralischem Unterbau stattfindet. Einfach weil.
Also wenn mich eine Spielereihe ja die Vorzüge eines Atomkrieges gelehrt hat, dann war es Civilization.
Ganz genau. Und das heißt, wenn man das aufmachen wollen würde, dieses Fass, und ich finde es durchaus, kann man das auf einer legitimen Ebene tun und kann sich das Spiel unter diesen Gesichtspunkten betrachten, dann würde ich andere Gesichtspunkte hinzunehmen als jetzt ausgerechnet diesen. Aber da das Spiel letztlich ja sagt, wir klammern das alles aus und wenn man das alles ausklammert, dann finde ich diese Spielweise mit den eingeborenen Dörfern auch durchaus legitim, denn sie bildet ja was ab, was historisch tatsächlich passiert ist. Just in der Zeit, wo diese Hütten meistens auch noch total relevant sind, wir wirklich auch historisch über eine Zeit reden, in der der eine Stamm den anderen Stamm halt einfach ausgerottet hat.
Gut. Ich glaube, damit ist das schon erschöpfend beantwortet, hätte ich gesagt. Ich mache mal weiter mit einer anderen Frage, die Sebastian hier eingebracht hat. Und zwar schreibt dort auch der bereits vorher erwähnte Quod: Ist mit immer mehr storylastigen und entscheidungsbasierten Spielen demnächst vielleicht auch mit Spielen von großen Regisseuren zu rechnen? Und was würdet ihr davon halten? Sebastian, das hast du auf die Liste gesetzt. Bitte.
Jawohl. Und ich bin der Meinung, erstmal nicht, denn wie vorhin schon angesprochen, ist das Handwerkszeug eines Regisseurs oder das sein Handwerk, das er beherrscht und gelernt hat, für das er ein Auge und ein Gespür entwickelt hat, ein völlig anderes als das eines Spieldesigners. Selbst wenn man jetzt solche narrativen Erfahrungen nimmt, wie wir jetzt zum Beispiel bei Dear Esther. Selbst Dear Esther im Vergleich zu einem Quatsch, Dear Esther, What Remains of Edith Finch, viel konkreter. Und wenn man das vergleicht mit einem Film, mit einem storylastigen, auch wenn der Film jetzt viele Monologe hätte und wenn in diesem Film jetzt bloß ein Mädchen durch ein Haus gehen würde, ist es was völlig anderes. Der Film ist linear, man kann ihn wirklich auf die Sekunde schneiden. Sehr viel der Arbeit eines Regisseurs besteht darin, auch diesen Film zusammenzuschneiden, zu komponieren. Er hat die absolute Kontrolle und die gibt er mit Spielen auf. Das ist ein völlig anderes Medium, das ein Regisseur verstehen muss. Und auch wenn ich da zurückschaue auf die Vergangenheit, wann hat mal ein Regisseur für wirklich gutes Spieldesign gesorgt? Ich habe jetzt nebenher mal irgendwas aufgerufen. Die haben oftmals Spielen einfach nur ihren Namen geliefert und dazu in irgendeinem Promo-Video irgendeinen Senf erzählt. John Woo für Stranglehold beispielsweise oder die Wachowskis für das unsägliche Matrix-Spiel. Wen haben wir hier noch? Star Wars, Force Unleashed. Ja, klar war da George Lucas involviert. Oder Peter Jackson bei diesem King Kong-Shooter. Ein einziges Spiel, wo ich die Handschrift eines Regisseurs erkenne ein Stück weit oder wo mir ein Lämpchen angegangen hast, ist, das war Brothers, A Tale of Two Sons. Da hat ein schwedischer Regisseur, wenn ich mich nicht recht erinnere, der sonst eher Kurzfilme macht, seine Hände im Spiel gehabt und ich bin der Meinung, das merkt man dem Spiel an, Schrägstrich, das hat ihm nicht geschadet. Aber es ist ja aktuell so ein bisschen en vogue, insbesondere mit Virtual Reality, Hollywood wird gerade aufmerksam auf den ganzen Spielebereich. Die Art und Weise, wie sich Hideo Kojima zusammentut mit Schauspielern und auch Guillermo del Toro zusammen mit THQ damals etwas plante und auch noch irgendwie mit dem Kojima zusammen verbandelt ist, obwohl er jetzt wohl doch keine Rolle in diesem Spiel hat, aber vielleicht Death Stranding, aber darum geht's auch nicht. Es gibt da so einen gewissen, meiner Meinung nach schon eine gewisse Faszination, aber bis da so eine Generation von Multitalenten rauswächst, das werden noch Jahrzehnte vergehen, bis wir wirklich gute Spiele von Autoren haben, sagen wir mal Autoren oder kreativen Köpfen, die auch Filme machen. Ich hoffe, das war nachvollziehbar.
Ich glaube auch vor allen Dingen zusätzlich zu dem, was du gerade schon völlig richtig gesagt hast, was da auch noch eine Rolle spielt und eine sehr relevante Rolle, es sind unterschiedliche Handwerke. Runtergebrochen auf die wirklich handwerklichen Schritte. Regisseure sind ja natürlich kreative Köpfe, aber die haben, wenn sie gut sein wollen, ein Handwerk von der Pike auf gelernt, genauso wie ein Spieldesigner. Und deswegen geht das Ganze ein bisschen in die Richtung wie vorher bei der Film-Umsetzungsfrage, nämlich dahingehend, man könnte auch fragen, wann werden wir mehr Bäcker sehen, die Wurst produzieren? Das sind unterschiedliche Handwerke. Es mag, wie du es gerade gesagt hast, irgendwann diese multimedialen Multitalente geben, aber bis dahin wird es noch dauern. Im Moment würde ich überhaupt nicht den Hintergrund sehen, was weiß ich, einen Tarantino zu sagen, mach mal ein Spiel. Das kann der nicht. Der kann vielleicht eine Spieleentwicklung kreativ ein bisschen begleiten, aber der kann nicht Regie bei einem Spiel führen, genauso wenig wie ein Creative Designer eines Spiels einen guten Film machen könnte, weil er das Handwerk nicht beherrscht. Es sei denn natürlich, er würde sich dort sehr, sehr lange Zeit einarbeiten. Wie gesagt, ich will nicht ausschließen, dass es diese Multitalente teilweise vielleicht jetzt schon gibt, einfach weil die so multitalentmäßig aufgewachsen sind vielleicht oder weil sie einfach so multitalentmäßig talentiert sind. Aber in der Regel gibt diese Frage, finde ich, wieder diesem Wunschausdruck oder dem Gedankenausdruck, das sei doch sehr vergleichbar. Und ich glaube, auch da muss man wieder darauf hinweisen, das sind inhärent nicht unbedingt kompatible Medien.
Ja, das würde ich ja auch so sagen. Ich glaube, die allermeisten Regisseure, die irgendwo in diesem Spielekontext zu einem Projekt dazugerechnet wurden, das waren eher Gimmicks, Vermarktungsgimmicks, um zu sagen, bekannter Regisseur XY hat mit diesem Spiel zu tun. Es gibt so ein paar Ausnahmen vielleicht. Also Guillermo del Toro, der ist ja sehr stark im Bereich von, ja, wie soll ich dazu sagen, so Grafik oder so, also sehr stark in diesem visuellen Bereich, der zeichnet ja auch relativ cool. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der einem Spiel einen gewissen Artstyle zum Beispiel mitgeben kann. Der hat ja auch eine sehr eindeutige Handschrift in seinen Filmen in der Hinsicht. Da ist in diesen sehr konkreten Bereichen ist dann vielleicht ein Crossover möglich, aber ansonsten glaube ich, ist es alles sehr gimmicky. Es gibt da eine ganz interessante, ich weiß nicht mehr, wo das gewesen ist, aber auf jeden Fall, es gibt einen Komiker, den Brian Callen, der hat mal in irgendeinem Podcast, den ich gehört habe, sehr ausführlich darüber gesprochen, wie unterschiedlich und wie schwierig es ist, für einen Stand-Up-Comedian wie ihn als Schauspieler zu funktionieren. Also das ist ja auch was, wo die Leute denken, dass das sehr stark artverwandt ist. Jemand, der auf der Bühne vor Publikum auftritt und dort eben quasi Komik aufführt, der müsste doch eigentlich einen Schritt nur vor eine Kamera tun und dann funktioniert er auch als Schauspieler. Und er hat so erzählt, wie er über 10 Jahre hinweg Schauspielunterricht genommen hat, um das jetzt einigermaßen hinzukriegen. Und er sagt halt auch so, die Leute machen sich keine Vorstellung davon, was für ein spezifisches Handwerk das eine und das andere ist. Und genauso wie jetzt auch ein guter komischer Darsteller nicht einfach als Stand-Up-Comedian auftreten kann, war das für ihn sehr, sehr schwierig, überhaupt auch nur grundlegend in diese Rolle reinzuwachsen. Ich glaube, bei vielen kreativen Berufen ist es so, dass die Leute sich das anschauen und dann vielleicht denken, das ist doch irgendwie artverwandt, also muss es doch eigentlich nur ein kleiner Schritt sein, damit derjenige, der diese eine Rolle gut ausfüllt, auch in diese andere überwechseln kann. Und das ist häufig, glaube ich, nicht der Fall, weil es viel, viel spezifischere Anforderungen gibt, als man sich das vorstellt, als Laie von außen betrachtet.
Ich glaube auch, dass die andere Richtung vielleicht einfacher wäre, dass Spiele Producer oder Creative Directoren von Spielen eher das Zeug zum Regisseur haben, weil sie eben im Rahmen von Cutscenes, Zwischensequenzen, Introfilm und so weiter auch schon praktisch die halbe Arbeit eines Regisseurs bei großen Produktionen mitmachen. Obwohl das dann auch oftmals in Sonderpositionen landet und dann schon wieder auf andere Köpfe verteilt ist.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dafür gibt es in fast allen Fällen inzwischen jemanden, der dafür zuständig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, also so ein Game Director wird, glaube ich, in der Regel nicht diese Cutscenes machen, heutzutage.
Vielleicht denke ich auch nur zu sehr an Kojima, der ja schon irgendwie einer dieser Game Designer ist, die so ein bisschen Regisseur werden wollten eigentlich und das auch in allen Spielen durchscheinen lassen.
Die überlangen, ewig quatschenden Cutscenes sind nun keine Empfehlung für einen Regisseur.
Ja, vielleicht ist er kein guter Regisseur, aber ich persönlich fände es einfach nur äußerst interessant, was Kojima mit einem normalen Hollywood-Filmbudget anfangen würde, was es für ein Machwerk wäre oder vielleicht sogar was Gutes. Aber mei, ich glaube, wir haben die Frage jetzt auch erschöpfend.
Man könnte an der Stelle übrigens noch ganz kurz zum Beispiel Hironobu Sakaguchi und den Final Fantasy-Film einwerfen. Um zu sehen, dass nur weil jemand gute Cutscenes in Spielen machen kann, heißt das noch lange nicht, dass er einen aus guten Cutscenes bestehenden Film machen kann.
Passend zum Usernamen Quod Erat Demonstrandum.
Oh, wundervoll. So, machen wir noch eine, die ein bisschen schneller geht zum Schluss. Das ist ein bisschen schade, weil dann eine schöne Frage von Terranigma rausfällt. Er darf seine Frage gerne einfach im nächsten Thread zum Mailbag nochmal stellen. Wir machen die Peter Molyneux-Frage, hätte ich gesagt. Bluttrinker 13 hat uns nämlich gefragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Interviews mit Peter Molyneux, sofern ihr das in Erwägung zieht. Und Jochen Gebauer hatte eine zumindest für mich leicht überraschende Antwort darauf. Bitte, Jochen.
Meine erste Reaktion, der Bluttrinker hatte das vorher in einem anderen Thread gefragt und ich hatte gesagt, stell das doch mal bitte in dem Mailbag-Thread, weil ich eine schöne Frage für Mailbag finde, weil die so ein bisschen in die Richtung geht, wie wir arbeiten und wie wir Dinge auswählen, wie wir vielleicht Gesprächspartner auswählen und wie wir da vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, wie wir ja offensichtlich sind, André. Meine erste Reaktion auf, würde ich ein Interview mit Peter Molyneux machen wollen, wäre tatsächlich nein. Und zwar aus dem Grunde, dass ich der Meinung bin, ich könnte dazu sehr wahrscheinlich nicht wirklich Weltbewegendes mehr beibringen. Spätestens seit dem Interview, das Rock Paper Shotgun berühmterweise 2015 mit Molyneux gemacht hat, in dem sie ihm, was eines meiner Lieblingsinterviews aller Zeiten im Spielebereich ist, ich finde es ein fantastisches Gespräch. Es war nicht unbedingt auf einer sehr freundlichen oder auf einer sehr netten Ebene. Also der Interviewer von Rob Paper Shotgun hat dann Peter Molyneux tatsächlich im Laufe des Gesprächs zum Beispiel gefragt, ob er ein pathologischer Lügner sei. Aber es bot einen so wunderbaren Einblick in das Innenleben von Peter Molyneux und in das Selbstverständnis von Peter Molyneux. Und ein gutes Interview, meiner Einschätzung nach, erreicht genau das. Ich will natürlich was über die Spiele wissen und wie die entstanden sind, wenn ich jetzt an mein Interview mit Richard Garriott zum Beispiel zurückdenke. Das interessiert mich alles selbstverständlich. Aber ein gutes Interview sorgt am Schluss dafür, dass ich das Bild eines Menschen habe und dass ich als Interviewer das Bild eines Menschen gezeichnet habe, so wie man ihn vielleicht jetzt vorher noch nicht gekannt oder eingeschätzt hat. Und bei Peter Molyneux, wäre ich spätestens seit dem Rock Paper Shotgun der Meinung, das hat schon jemand gemacht und ich glaube nicht, dass ich das besser kann.
Siehst du, umgekehrt, ich habe seitdem immer gedacht, Gott, was würde ich gerne ein Interview mit Peter Molyneux machen, um mit ihm drüber zu sprechen, wie er diese öffentliche Hinrichtung erlebt hat und wie sein Leben sich so seitdem entwickelt hat. Und mich interessieren ja immer diese auch so ein bisschen diese menschlichen Facetten und das wird mich total interessieren. Also einfach nur mal die Perspektive von Peter Molyneux auf dieses Ereignis zu hören. Und auch mal so ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein bisschen mehr über den Menschen Peter Molyneux allgemein zu erfahren. Ja? Also jetzt mal ganz blöd gesagt, was hatte Peter Molyneux für eine Kindheit? Ja? In der Richtung. Gerade nach diesem Interview fand ich das total faszinierend. Auch deswegen, weil er hat sich dieses Interview redlich verdient. Also gar keine Frage. Auf der anderen Seite, weil ich den schon immer in Anführungsstrichen kannte, war das für mich halt ein Interview, das, finde ich, Peter Molyneux nur aus einer Warte gezeichnet hat. Und ich finde, der Molyneux ist halt nicht einfach nur dieser Schaumschläger, nicht nur dieser Gebrauchtwagenverkäufer, sondern der ist auch ganz ehrlich dieser Enthusiast. Und ich fand irgendwie immer schade, dass das halt ihn so brutal nur über diesen einen Kamm geschoren hat, weil ich immer das Gefühl hatte, das wird ihm nun auch nicht gerecht. Auch wie gesagt, also immer vorausgeschickt, er hatte sich diese Ohrfeige durchaus redlich verdient.
Moment, an der Stelle möchte ich aber dann hinzufügen, natürlich ist das nicht in diesem Interview der komplette Peter Molyneux. Ich würde allerdings sagen, dieses Interview hat diese Seite rausgestellt, die es davor noch nicht gab von Peter Molyneux. Die andere Seite, die enthusiastische Seite, die begeisterungsfähige Seite von Peter Molyneux, zumindest meiner Wahrnehmung nach, die ist schon ausreichend da draußen etabliert. Dieses Interview hat es tatsächlich geschafft, die andere Seite von Peter Molyneux zu bilden, sodass ich jetzt ein Gesamtbild eines Menschen habe, dass ich jetzt zumindest und in meinem Kopf so relativ gut zusammenpasst, weswegen ich der Meinung bin, ich habe da nicht mehr sonderlich viel beizutragen zu diesem Gesamtbild. Natürlich kann man jetzt argumentieren, ich verstehe ja völlig, dass du jetzt sagst, oh, ich würde gerne mal mit Peter Molyneux sprechen, was er jetzt in der Retrospektive über dieses Interview denkt. Das fände ich übrigens auch ganz interessant. Aber das wäre halt so eine kleine Facette. Dann fände ich einen anderen Interviewgast einfach spannender, über den ich einfach noch nicht so viel weiß, weil dieses Bild von Peter Molyneux, an dem ich gerne als Interviewer beitragen würde, um es zu bilden. Ich weiß nicht, ob ich da noch eine neue Facette gewinnen kann, die über Peter Molyneux einfach noch nicht bekannt ist.
Siehst du, da würde ich wieder widersprechen und sagen, diese enthusiastische Seite, also so wie ich den Molyneux in Gesprächen, auch außerhalb von Interviews kennengelernt habe, das ist nicht bekannt, sondern was bekannt ist, ist der Vermarkter Molyneux. Und das ist nochmal was anderes.
Das finde ich gar nicht. Also gerade in der Hochzeit von Peter Molyneux fand ich, wo es auch extrem viele Profile und so Personality-Stories nicht nur im Spielebereich gab. Ich habe den Eindruck, die ist relativ gut dokumentiert. Die spielt jetzt in der aktuellen Betrachtungsweise keine großartige Rolle, da stimme ich zu. Und vielleicht könnte man sie in der Gelegenheit mal wieder aus der Schublade rausholen. Aber ich hole halt ungern Sachen aus der Schublade raus. Ich finde sie lieber selber raus.
Ja, wie gesagt, also mein Eindruck ist, dass der als Mensch, wie ich ihn erlebt habe, so habe ich ihn in Interviews noch nicht abgebildet gesehen. Das ist mein Eindruck.
Du willst also 3 Bier ungefähr oder sagen wir mal 5 in aller Ruhe mit ihm trinken. So richtig schön enthemmt, ganz jovial, nicht im Interviewmodus. Echte Gefühle.
Ja, der Molyneux, der kann das auch. Ich weiß nicht, ob er das tatsächlich in einer Interviewsituation kann, aber der kann tatsächlich so sehr offen auch introspektiv reden über sich selber. Also, und ich glaube auch, dass das sicherlich zu einem Teil schon geschehen ist, wurde dann sicherlich auch einfach immer durch diese Linse wahrgenommen, dass man ihm jetzt nichts mehr glaubt, außer wenn er vielleicht Fehler eingesteht oder sowas. Ich habe auf jeden Fall irgendwo immer das Gefühl, so wie ich den Menschen kennengelernt und begriffen habe, so habe ich ihn tatsächlich noch nirgendwo abgebildet gesehen. Das war mein Eindruck.
Aber da sprichst du auch generell so eine Kluft an zwischen der zwischen der Person, die man interviewt, und der Person, die sie ist, sobald das Interview beginnt. Ich habe schon so oft famosen Smalltalk geführt mit Spieldesignern, mit Artdirektoren, mit Programmierern und so weiter. Aber sobald die Aufnahme lief und das Interview scharf war, kamen Allgemeinplätze, kamen eingeübte PR-Floskeln, war dieser Funke weg zwischen uns, und dieses nette Gespräch wurde zu was ganz Qualvollen. Das tritt sehr, sehr, sehr oft auf. Sicherlich nicht bloß in dieser Branche, aber das ist auch eine der frustrierenden Aspekte dieser ganzen Interviewsituation.
Oh ja, das ist tatsächlich, also das kennt, glaube ich, jeder von uns. Das ist wirklich sehr frustrierend, wenn du das Gefühl hast, Mensch, das wird ein gutes Gespräch, und auf einmal legt da sich so ein Schalter um und der Typ gibt nur noch Blödsinn und Allgemeinplätze von sich. Furchtbar.
Wobei das ja auch ein schöner Punkt ist, das ist mir noch ein Anliegen, das an dieser Stelle ganz kurz zu erwähnen. Ich habe vorhin gesagt, das ist eins meiner Lieblingsinterview, das Rock Paper Shotgun Interview. André hat es danach eine öffentliche Hinrichtung genannt, das ist es auch. Es ist kein Interview, bei dem ich jetzt notwendigerweise sagen würde, ich würde das auch so führen. Und es gibt Fragen in diesem Interview und es gibt Passagen in diesem Interview. Da saß ich schon so ein bisschen davor und hatte wirklich Mitleid mit Peter Molyneux, weil ich es dann als unfair empfand. Aber auch sowas kann ein super interessantes Interview sein. Es wäre nicht unbedingt die Weise, auf die ich ein solches Gespräch führen würde, aber also ich will jetzt nicht, dass jetzt irgendwie Leute denken, ich finde jetzt finde die Interviewführung jetzt in irgendeiner Form sonderlich sympathisch oder diese Hinrichtung sonderlich sympathisch. Sie war jetzt halt wirklich interessant. Und solche Interviews sind halt selten. Und wenn man die sich dann anguckt, dann denkt man sich vielleicht auch wieder auf der anderen Seite, ich verstehe, warum sich bei dem einen oder anderen der Schalter umlegt, weil der vielleicht keine Lust hat, öffentlich hingerichtet zu werden. Das ist natürlich auch verständlich.
Also bemerkenswert, das muss man tatsächlich sagen, finde ich, war bei dem Interview einfach, der Typ, der Interviewführer, war halt einfach wirklich, wirklich hervorragend vorbereitet. Also der Molyneux hat ja versucht, sich zu winden, und es gab kein Entkommen, und das ist halt nur möglich, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und in der Hinsicht finde ich das Interview sehr exemplarisch. Also da muss man wirklich sagen, Hut ab. Umgekehrt ging es mir genauso wie dir, also ich hatte es auch schon beschrieben, ich fand es halt unfair, weil ich halt das Gefühl hatte, dass Peter Molyneux damit in eine Ecke gestellt wird, in die er so, wie ich den Mann kenne, nicht wirklich gehört, aber auch umgekehrt muss ich halt sagen, er hat sich halt über Jahre dorthin gearbeitet, auch mit der Unterstützung der Spielepresse, die ihn über die Jahre immer wieder hat davonkommen lassen, und dann war so diese Endabrechnung, so unterm Strich sozusagen, wird er sogar noch immer im Haben sein, glaube ich. Also er wird noch immer mehr unverdient gute Presse auf seiner Seite haben, ja, selbst abzüglich dieses vielleicht überharten Interviews, dieser Abrechnung am Schluss. Aber ansonsten, ja. Bevor wir den Sack zumachen, noch mal was, das hat mir Jochen versprochen, dass es ganz, ganz schnell geht. Und zwar fragt Amox, du hast darüber gesprochen, dass du die Gilde 3 auf der Gamescom gesehen hast, und interessiert jetzt deine Meinung dazu, weil du sonst nicht viele Worte dazu verloren hast. Und du hast gesagt, diese Frage lässt sich sehr schnell beantworten, dann machen wir das noch schnell.
Ja, genau. Ich habe nicht viele Worte zu Gilde 3 verloren, weil es nicht viele Worte zu Gilde 3 zu verlieren gibt. Ich habe ja damals bei der Gamescom-Folge kurz erwähnt, ich habe da ein bisschen reingespielt, aber das ist im Rahmen einer solchen Messe und bei einem Spiel wie die Gilde 3, ich meine, die 5 oder 10 oder 15 Minuten, die ich da jetzt ein bisschen rumgeklickt habe, da habe ich noch keinen Einblick in ein solches Spiel bekommen. Und seitdem hört und sieht man halt nichts mehr von die Gilde 3. Das Letzte, was ich mitgekriegt habe, ist ein Release-Termin in der zweiten Jahreshälfte 2017. Das hat ein Producer von Nordic Games dort ins Forum geschrieben. Und ansonsten habe ich von dem Ding halt einfach viel zu wenig zu Gesicht bekommen. Ich würde es gerne spielen, ich würde es gerne wertschätzen, sobald es denn mal raus ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich nur sagen, ich warte auf den Release.
So, wunderbar. Meine Damen und Herren, das war die zweite Folge von Mailback. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und für die dritte Folge gibt es einen neuen Thread unter forum.gamespodcast.de, wo wir uns sehr freuen würden, wenn ihr uns neue, interessante Diskussionspunkte, Fragen oder auch einfach Statements, die ihr kommentiert haben möchtet, hinterlassen würdet, damit wir dann das nächste Mal was haben, worüber wir sprechen können. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin.